Seit dem Wochenende tobt der Krieg um den Iran, so kann man es vielleicht sagen. Und er könnte sich ausweiten. Am Donnerstag, da hieß es, dass kurdische Verbände im Iran einmarschiert sind. Die kurdische Regionalregierung im Nordirak hat das dementiert. Aber auch Aserbaidschan hat damit gedroht, Teil des Konfliktes zu werden, nachdem, auch das sage ich angeblich, weil wir es im Grunde alles nicht überprüfen können, weil iranische Raketen in Nachitschewan in einer Enklave Aserbaidschans eingeschlagen sind. Und natürlich hat dieser Konflikt auch Auswirkungen auf Europa, auch auf Deutschland, auch auf Österreich. Und er ist umstritten in der Politik, in den Medien, auch in der Opposition und in der alternativen Medienszene. Ein Thema, über das ich sprechen möchte mit Florian Machel, dem Chefredakteur von Report 24. Herr Machel, schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
Danke für die Einladung.
Herr Machel, einige alternative Medien berichten, ich würde nicht sagen pro Iran, aber zumindest gegen den Krieg. Andere, ich glaube auch Report 24, hatte ja Verständnis für die Haltung der Amerikaner und Israelis. Ich hoffe, dass ich Ihr Blatt da richtig interpretiere. Sehen Sie eine Spaltung in der alternativen Medienlandschaft?
Ja, das Thema ist perfekt geeignet dazu, um zu spalten, und viele nutzen das auch. Ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht machen in den alternativen Medien. Wir dürfen uns nicht verengen lassen auf einen Meinungskorridor, so wie es die Öffentlich-Rechtlichen machen. Da gibt es eine vorgeschriebene Meinung und jeder muss folgen. Das dürfen wir nicht tun. Ich glaube, bei diesem Konflikt sind einige in die Falle getappt, dass sie wirklich sehr einseitig in eine Richtung gehen. Ich persönlich habe zum Beispiel von allen Seiten es mittlerweile Interviews geführt, mit Menschen gesprochen, das ist auch sehr interessant. Man muss sich auch primär, glaube ich, die Frage stellen, wie weit betrifft uns dieser Konflikt in Österreich, in Deutschland? Und hier denke ich, dass manches überbewerten. Ja, es ist trotzdem ein Konflikt, der sich 4000 Kilometer in Entfernung abspielt. Österreich ist militärisch keine Macht. Deutschland könnte vielleicht irgendwo mitspielen. Das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber tatsächlich sind es ganz andere Spieler, die sich dort austoben. Und man kann natürlich als General vom Klodeckel aus, sage ich immer, ganz kluge Meinungen von zu Hause da einbringen. Aber ob das wirklich so klug ist, das wage ich zu bezweifeln. Und dass wir uns jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagen, ob das jetzt soziale Medien sind, ob das alternative Medien sind, ob das unter den Followern der alternativen Medien ist, das ist nicht besonders klug. Wir müssen schauen, dass wir nicht blind einem Propheten nachlaufen. Und es laufen so viele Propheten herum. Ja. Und ich will da jetzt auch besondere Wirtschaftspropheten nennen in unserer Alternativszene. Beobachten Sie doch, was diese 20 Jahren sagen. Nächstes Jahr geht alles unter und der Euro wird crashen und Finanzkrise. Es ist nie passiert. Und diese Leute sind die lautesten jetzt wieder, die ganz genau wissen, was im Iran los ist, was die USA will, was Israel will. Sie hatten aber bisher schon nie recht. Und ich kann es nicht blind diesen Leuten nachlaufen, sondern ich muss mein Hirn einschalten. Dafür haben wir diese alternativen Medien gegründet, dass ich alle Seiten betrachte und mir dann klug selbst eine Meinung bilde, aber auch verstehe, wie wichtig es für mich ist. Und ich glaube, dass dieser Iran-Konflikt nicht so wichtig ist, dass ich mich in Österreich mit meinen Nachbarn zerstreiten muss.
Lassen Sie uns auf das Thema, wie weit es Deutschland und Österreich, auch die Schweiz vielleicht betrifft, ein bisschen später kommen, im Moment noch bei den alternativen Medien bleiben. Nehmen Sie das denn eigentlich so wahr, dass es eine solche Spaltung gibt? Also zum Beispiel News von Julian Reichelt argumentiert ja völlig anders als Weltwoche, Kompaktmagazin, auch auf 1.
News hat eine sehr stabile Haltung. Man kann sagen, zum Beispiel, dass auch Kompakt eine sehr stabile Haltung hat, eine, die ich nicht teile und die teilweise in der Wortwahl auch nicht mehr passt, weil man dann oft anderen abspricht, dass man sich überhaupt an dieser Debatte beteiligen darf. Also man ist wirklich in einem Tunnelblick, man ist zu einseitig. Ich glaube, man muss sich wirklich jemanden aus dem Iran holen und jemanden aus Deutschland holen und einen Exil-Iraner und vielleicht auch einen Israeli und einen Amerikaner. Und ein bisschen herausfiltern, was sind denn die Interessenslagen?
Wenn wir uns die alternativen Medienszene ansehen, so hat sie sich auch oft gebildet durch große Konfliktsituationen, also beispielsweise Corona. Da bildete sich dann eine Medienszene, die sagte, wir lehnen die Maßnahmen ab, wir sind sehr skeptisch gegenüber der Impfung. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man bei allen anderen Konfliktlagen auch automatisch einer Meinung sein kann. Also man kann zur Impfung einer Meinung sein, aber zur Energiepolitik beispielsweise nicht. Ist es in gewisser Weise gesetzmäßig, dass solche Szene sich auch ausdifferenziert, vielleicht auch mal trennt, eine solche Medienszene?
Ja, das ist die Gesetzmäßigkeit des Menschen. Wo Menschen sind, da menschelt es. Da gibt es verschiedene Meinungen. Das soll ja auch erlaubt sein. Aber, und da nehme ich uns alle an der Nase, schaffen wir es nicht, dass wir uns an einen Tisch setzen, vernünftig, wir Erwachsene darüber diskutieren und auch mal sagen, wir stehen jetzt auf und sind nicht einer Meinung, aber ich muss dich nicht hassen, ja, ich muss jetzt nicht eine tödliche Feindschaft entwickeln. Und darum war mir das eingangs so wichtig, dass ich das sage. Ein Thema, das sich 4000 Kilometer entfernt befindet, betrifft mich weit nicht so sehr, dass wir beide uns jetzt zum Beispiel so in die Haare kriegen müssen, dass wir nie wieder miteinander reden. Das ist doch schwachsinnig, ja. Es ist interessant, die weltpolitische Lage zu analysieren, ist überhaupt keine Frage. Und jeder hat natürlich von so einem Klotwerkel daheim eine perfekte Meinung dazu und einen tollen militärischen Überblick, bin ich überzeugt davon. Aber im Grunde genommen ist es doch alles nur Geplänkel.
Und warum reden wir miteinander? Gibt es für Sie ein Thema, und das sagen ja manche in dieser Debatte, wenn es also um Krieg und Frieden geht, wenn auch Atommächte involviert sind, man könnte das auch ausweiten auf den Russland-Ukraine-NATO-Konflikt, da kann man zwar dann immer noch miteinander reden, aber da muss man sich dann irgendwann auch bekennen.
Ja, wir in Österreich müssen das einmal gar nicht. Wir sind auf dem Papier neutral. Unsere hohe Politik hat eine ganz andere Meinung dazu. Und eigentlich war uns bis zu Beginn des Iran-Krieges klar, dass wir neutral sein wollen. Und das darf ich jetzt nicht von heute auf morgen aus meinem Kopf rausspülen. Was ich nicht will, ist, dass unsere Kinder in fremde Konflikte involviert werden und darin sterben müssen. Ich will nicht, dass österreichische Kinder in der Ukraine sterben. Ich will nicht, dass die Russlandfront in Richtung unseres Landes kommt und dass unsere Kinder dort sterben müssen. Ich will aber genauso wenig, dass Österreich-Kontingente irgendwo im Nahen Osten gehen und dort sterben müssen. Unsere Kinder sollen überhaupt nicht sterben müssen und auch nicht für die Interessen der Globalisten. Und was wir noch nicht angesprochen haben, man muss sich schon anschauen, wer hat welche Interessenslage in diesem Konflikt. Und da hat gestern der Alex Soros, der Sohn des Teufels, wenn ich das so sagen darf, eine Meinung geäußert, nämlich die Menschen Europas sollten seiner Meinung nach aufstehen gegen diesen Krieg und sagen, dass dieser Krieg nicht gut ist. Ja, also der wünscht sich, die Widerstandsbewegung irgendwie anzuführen. Und da muss ich schon überlegen, bin ich noch auf der richtigen Seite, wenn ich die gleiche Meinung habe wie die Familie Soros? Bin ich noch auf der richtigen Seite, wenn ich die gleiche Meinung habe wie die Frau Thunberg? Und das glaube ich nicht. Ich will nie in meinem Leben auf der gleichen Seite wie ein Soros oder eine Thunberg sein. Ganz egal, worum es geht.
Ließe aber in der Konsequenz, wenn Alexander Soros jetzt sagt, er ist gegen die Impfung, dann müssen Sie dafür sein.
Das wird nicht passieren, weil daran hat er gut verdient. Also das
ist natürlich. Er könnte es ja sagen, also man kann ja so eine Äußerung einfach auch machen, um genau eine solche Reaktion dann zu erreichen, dass Leute sagen, nein, mit Soros wollen wir nicht gemeinsam und deshalb vertreten wir vielleicht etwas, was wir sonst nicht vertreten hätten.
Ich glaube, der friert vorher die Hölle zu, dass der Soros irgendetwas will, was gut für die Menschen ist. Daran verdient er ja nichts, daran verdient seine Familie nicht. Und das sind schon diese alten globalistischen Seilschaften. Und man muss in die Rechnung einbeziehen, wir wissen ja, wer wie viele Milliarden verdient hat in der Corona-Zeit. Und wir wissen, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und dass jetzt genau diese Gruppe dieser alten Globalisten, die da damals so gut zusammengearbeitet haben als Kabale, kann man sagen, dass die jetzt auf der richtigen Seite stehen beim Iran-Thema, das kann ich mir nicht vorstellen.
Lassen Sie mich nochmal nachfragen. Das heißt, tatsächlich, wenn man sagt, steht gegen den Krieg auf, ist das falsch, weil es eine Soros-Position ist.
Das würde ich zum Beispiel auch nicht unterschreiben, weil ich bin bekannt als alter Pazifist. Ich finde Krieg immer falsch. Ich finde es immer falsch, wenn Menschen für Regierungen sterben müssen. Vielleicht kommen wir später noch ins Detail, weil was in der öffentlichen Debatte immer vergessen wird, ist, im Iran hat das Regime in den letzten Monaten Zehntausende, niemand weiß genau wie viel, aber Zehntausende Menschen ermorden lassen, weil sie demonstriert haben gegen das Regime, zum Beispiel, weil die Frauen keine Kopftücher tragen wollten. Die Iraner haben ja zum Großteil oder zum Teil, auch das weiß ich nicht genau, wie die Kräfteverhältnisse sind, aber viele Iraner haben keine Lust auf diese Diktatur durch den Islam. Und da muss man sich natürlich schon anschauen, ob eine moralische Position das Richtige ist, ja. Und das ist auch etwas. Die Debatte in den alternativen Medien geht oft in Moral, ja. ich möchte die Kinder schützen, ich will nicht, dass die Amerikaner hunderte Menschen da tot bombardieren, darum bin ich gegen den Krieg. Das weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige Haltung ist. Ich bin, wie gesagt, generell gegen den Krieg. Aber wenn ich eine Regierung habe, die mir nichts, dir nichts, nur weil ihnen langweilig ist oder weil sie einen Machterhalt planen, 50.000 Menschen umbringt, nur weil sie demonstrieren gegangen sind, ja, überlegen wir uns, was passiert wäre, wenn wir Corona-Demonstranten, die wir nach Wien damals gezogen sind, jede Woche auch in dieser Zahlenstärke, wenn die uns einfach erschossen hätten. Was würde ich mir denn da denken in Österreich, dass vielleicht doch das Eingreifen einer fremden Macht gut wäre, weil die 50.000 auf der Straße waren unbewaffnet, waren friedlich, wurden niedergemetzelt dort im Iran. Und das bei uns passiert wäre, wir wären auch friedlich und unbewaffnet gewesen. Was kann denn ein Volk tun, das einfach niedergeschossen wird, nur weil es mal eine andere Regierung will oder in Opposition geht? Und das sind alles Gedanken, also mir ist es immer zu platt, wenn man dann mit der Moral argumentiert und diese Moral aber nur für eine Seite gilt. Da muss man sich schon anschauen, was macht denn dort die Regierung und gibt es nicht vielleicht ein, zwei Argumente, warum das Eingreifen richtig und wichtig ist.
Viele Menschen haben das ja auch durchaus in der deutschen oder vielleicht der österreichischen Opposition hin und wieder auch schon mal geäußert. Wäre schön, wenn Putin oder Trump oder jemand anders uns erlöst. Also es ist ja nicht ein ganz theoretisches Beispiel, was Sie da bringen. Wären Sie denn generell dafür, dass es eine Grenze gibt, an der interveniert werden muss, auch dann aus moralischen Gründen?
Massenmord, ja. Massenmord sicherlich, ja. Da sind wir zum Glück nicht hier und ich würde mich seiner Meinung auch nicht anschließen, dass Trump oder Putin bei uns einmarschieren sollen, weil wir Österreicher wissen schon selbst, was gut für uns ist. Vor allem die Meinung in der Öffentlichkeit oder in der Bevölkerung ist eine ganz andere als die, die von den Systemmedien transportiert wird, als die, die von der Regierung vorgeschrieben wird. Also wir würden schon wissen, wie man gut und sicher leben kann in Österreich. Wir dürfen es halt gerade nicht. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir dafür nicht erschossen werden. Man sperrt uns halt einmal ein Bankkonto. Es ist lästig, aber es geht noch nicht an Leib und Leben. Wenn aber eine Regierung sagt, sie geht so weit weg von der Demokratie, von der Rechtsstaatlichkeit, dass sie aus Belieben auf Menschen schießt und diese Menschen können sich nicht wehren, das muss ich mir auch anschauen. Gibt es Gruppen, die stark genug wären, dass sie dagegen halten, dann sollen sie das innerstaatlich regeln. Aber wenn es das nicht gibt, dann glaube ich, ist schon diese Intervention von außen gegeben.
Wie sehen Sie das Spannungsfeld? Und wir machen es jetzt am Beispiel des Iran, aber man könnte es auch theoretisch und grundsätzlich diskutieren, dass ja oft eine Mischung da ist. Also natürlich ist das System im Iran ein barbarisches System gegen Demonstranten. Wir kennen diese Bilder, wir kennen diese Zahlen und auch wenn wir sie nicht im Einzelnen überprüfen werden, im Gesamten wissen wir es schon. Aber selbstverständlich finden Kriege oft unter dem Vorwand zum Beispiel einer solchen humanitären Situation statt. Und in Wirklichkeit geht es um geopolitische Interessen, um globale Auseinandersetzungen, um Vorherrschaft, um Öl und Gas. Also wo sehen Sie das, die Spannung dort?
Also es ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube nämlich, dass kein Krieg geführt wird aus humanitären Gründen. Das gibt's nicht in der ganzen Menschheitsgeschichte. Diejenigen, die diesen Krieg finanzieren, die den wollen, die wollen sich was rausholen. Das sieht man ja in der Ukraine. Und in der Ukraine ist ja so richtig was zu holen. Da sind riesige Bodenschätze, da ist diese riesige Landwirtschaft. Die haben ganz, ganz viele Bereiche, wo, ich würde mal sagen, Großkonzerne und Regierungen große Lust haben, da Gewinne zu machen, Geld rauszuholen. Und das ist eben ganz lustig, was gibt's denn in Österreich zum Beispiel zu holen, dass da jemand bei uns einmarschiert? Also das würde ich jetzt ganz hinteranstellen. Da glaube ich, da haben wir keine große Chance, dass jemand aus finanziellen Gründen unser Land besetzen möchte, maximal weil Truppen durchziehen wollen. Aber Erdöl oder so haben wir ja nicht. Das heißt, das eine Argument entkräftet nicht das andere. Wir haben zwar als Argumentation im Iran jetzt diese humanitäre Situation. Und die haben wir schon länger, die haben wir nicht erst seit ein paar Wochen, also die unterdrücken die Menschen ja schon immer. Und das Ganze aus großer Schuld des Westens, auch das darf man nicht vergessen. Warum haben sie dort diese islamistische Regierung? Weil der Westen versagt hat, weil der Westen diesen Diktator mehr oder weniger eingesetzt hat. Da muss sich Frankreich auf die Nase greifen, da haben wir Großbritannien und natürlich auch die USA hat das Ganze unterstützt. Also auch das muss man sich ansehen. Trotzdem muss man sich ausrechnen, was kostet denn dieser US-Militäreinsatz? Und jeder Mensch weiß, Folge der Spur des Geldes, es werden sehr viele Milliardäre, große Kräfte dahinter stehen, die sich Gewinne erhoffen. sei das jetzt Öl, seien das andere Dinge dort, das kann auch rein strategisch sein, dass man mehr Basen hat, dass man noch mehr Macht ausübt in dieser Region der Welt, aber die wollen natürlich verdienen. Und es wäre völlig falsch, das aus der Diskussion auszublenden. Also wer jetzt völlig blind sagt, ach, die Amerikaner sind so lieb und die wollen den armen Menschen helfen, das ist völliger Blödsinn, ja.
Wie bewerten Sie jetzt persönlich diesen Krieg?
Naja, er ist überfällig im Grunde genommen. Die Frage ist immer, was im Hintergrund wem versprochen wurde. Es gab ja schon diesen 12-Tage-Krieg, wo Israel und Amerika die Atominstallationen dort zerstört haben wollen. Inwiefern das erfolgreich war, werden wir arme Sterbliche irgendwie nie erfahren. Ja, aber es gab dieses erste Bombardement. Es gab dann die Aufstände dort. Die Menschen hatten richtig Lust, dieses Mullah-Regime zu vertreiben, hatten Lust auf Freiheit. Und wer das Land kennt, wer sich ansieht, wie frei die Menschen waren, bevor die Islamisten übernommen haben, der versteht, warum das so ist. Und ich kenne wirklich sehr, sehr viele Perser, die damals geflohen sind vor der islamistischen Machtübernahme. Und jeder von uns kennt vielleicht welche. Und das sind nicht die Messerstecher vom Bahnhof, sondern das sind meistens Ärzte, Doktoren, Wissenschaftler, sind gute Leute, die haben man sich top unterhalten kann, integriert. Sehr interessante Menschen, um sie zu kennen. Das heißt, ich verstehe schon, dass es eine große Gruppe von Menschen in Persien gibt, die sagt, wir wollen, dass dieses Steinzeitliche aufhört, wir wollen in die Zukunft, in eine friedliche Zukunft und wir wollen auch wieder frei sein, wir wollen uns nicht verhüllen müssen und all das. Ja, das ist einmal der eine Teil und die ersten Aufstände nach dem 12-Tage-Krieg, ich glaube, dass Amerika den Iran da ziemlich im Stich gelassen hat. Also ich schätze schon, dass es im Hintergrund der Absprachen gab. Und Trump hat sich auch immer wieder geäußert und hat gesagt, ja, wenn das Regime gegen die Menschen losgeht, wenn es tötet, dann greifen wir ein. Nur wann hat er eingegriffen? Also im Grunde genommen hat Amerika jetzt einmal zugesehen, wie wirklich zigtausende niedergemetzelt wurden. Das ist sehr problematisch. Ich glaube, dass eine Befriedung notwendig ist in der Region. Ich glaube nicht, dass das auf dem Verhandlungstisch geht. Ich bin da eher der Ansicht, das hätte man schon viel früher machen sollen, weil man schon sehen muss, der Iran hat als Staatsdoktrin Tod Israel, Tod USA, Tod dem Westen. Und bei Westen sind wir mitgemeint. Das ist nicht so, dass die uns so lieb haben, nur Israel und Amerika nicht mögen. Der Iran hasst uns alle, will uns alle vernichten. Und es ist schon eine ernste Bedrohung, dass sie eben Massenvernichtungswaffen bekommen. Wie realistisch das ist, dass sie die morgen gebaut hätten oder in 30 Jahren, weiß ich nicht. Ja, das sagt jeder was anderes. Man muss auch nicht immer alles glauben. Aber ich glaube, dass ein Regime, das das als Staatsdoktrin hat, kein Verhandlungspartner sein kann. Ja, weil bevor ich mit so einem Land an den Verhandlungstisch gehe, dann hätte ich schon gern, dass das Land einmal sagt, ja, ich will euch eh nicht alle umbringen. Und das hat der Iran nie getan. Also das ist die radikalste Form des Islam. Und man darf auch eines nicht vergessen, viele Untergangspropheten sagen ja immer, ja, die USA hat jetzt alle Muslime geeint gegen den Westen und es gibt zwei Fronten. Das ist Blödsinn. Der Islam im Iran ist verhasst in ganz, ganz vielen anderen islamischen Ländern. Das weiß man. Und es gibt ja auch in der Region diese großen Spannungen, wie beispielsweise die Emirate. Ja, warum haben die ständig aufgerüstet? Ja, doch nicht gegen den Westen, sondern um eben die Bedrohung des Iran im Zaum zu halten. Und man sieht ja auch, was jetzt passiert. Das ist auch eine Verkürzung, die da oft passiert. Das heißt, es ist immer 10, 19 Länder wurden involviert in diesen Krieg. Das stimmt schon. Und die Verkürzung ist, wer steht auf welcher Seite und wer involviert. Und wenn der Iran jetzt auf alle anderen Länder dort Raketen schießt, naja, wer steht auf welcher Seite? Die werden nicht die anderen Länder sagen, oh danke, dass ihr uns bombardiert habt, jetzt helfen wir zu euch. Ganz im Gegenteil, es sieht momentan eher so aus, dass der Iran dort isoliert ist. Es gibt eine Reihe anderer islamischer Länder, die überhaupt keine Freude damit haben. Nicht einmal Katar, obwohl Katar diesen globalen Islamismus ja eigentlich finanziert. Aber ich glaube, sie sind am besten Weg, sich Katar jetzt auch zum Feind zu machen. Also das heißt, wir haben jetzt diese ganzen islamischen Länder drum. Und dann gibt es ein paar Player wieder heraußen. Es gibt Russland, es gibt China, die teilweise, ja, machtlos zusehen müssen. Vielleicht ist Russland gar nicht in der Lage einzugreifen, schwierig zu sagen. Bei China weiß ich es nicht. China hat schon technologisch große Fortschritte, militärisch große Fortschritte. Und China ist auch der größte Leidtragende durch all das, was jetzt passiert an der Straße von Hormuz. Die meisten Waren, die da durchgehen, profitiert China davon, braucht China. Und in weiterer Folge sind es natürlich Produkte, die wir irrtümlich einkaufen. Das ist ja der größte Fehler. Globalismus ist generell ein Fehler. Aber dass wir uns in Europa von China abhängig machen, ist ja kompletter Wahnsinn. Und all diese Lieferketten werden uns jetzt auch mittreffen. Aber das ist so im Groben jetzt einmal meine Einschätzung dieser ganzen Situation. Also der Krieg hätte zusammengefasst früher stattfinden sollen. Wir kommen vielleicht auch noch zum Ziel, was die Perspektive ist, was da vielleicht rauskommen kann, im Guten und im Schlechten. Aber wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass es nicht nur um humanitäre Gründe geht. Ja, das ist auch ganz klar. Aber dass der Iran jetzt die islamische Welt gegen den Westen vereinen könnte, das halte ich für völligen Humbug.
Wir kommen leider nur noch zu einer Frage mit Blick auf die Uhr. Was geht's uns an? Ich sag mal ein bisschen salopp, was Sie am Anfang formuliert haben. Österreich ist neutral. Sie haben schon gesagt, die Neutralität steht aus Ihrer Sicht mehr auf dem Papier als alles andere. Es gibt die Erklärung von Frankreich, Deutschland und Großbritannien, wo schon am Wochenende so mitschwang, man müsste da vielleicht sich in irgendeiner Form engagieren. Verteidigungsminister Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, hat gestern im Bundestag betont, die Bundeswehr würde man nicht hinschicken. Kann man auch fragen, wenn man das so betont, vielleicht plant man schon was anderes. Zypern, ein EU-Land, ist zumindest die britischen Militärbasen dort angegriffen worden. Und Österreich ist natürlich keine Insel in der Südsee, sondern das, was drumherum passiert, das geht das Land dann irgendwie auch an. Also ist Österreich aus Ihrer Sicht von diesem Konflikt betroffen?
Wir sind jetzt einmal primär finanziell betroffen, aber ich glaube, wir werden auch verarscht. Österreich hat ja durch den Österreich-Aufschlag bei allen Produkten immer das Problem, dass wir mehr zahlen. Und das ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob Ihre Seher das schon wissen. Eigentlich überall in der EU sind die Benzinpreise gestiegen, in Österreich glaube ich bis zu 40 Cent und in Tschechien nicht. Also Tschechien ist auch in der EU. Aber warum? Wie kann denn das sein, bitte? Ja, das ist unser direktes Nachbarland. Also da wittere ich schon den Österreich-Aufschlag, da wittere ich, dass die Großkonzerne jetzt schon dicke Kasse machen, weil halt die Nachrichtenlage das hergibt, aber es müsste noch gar nicht sein. Das ist jetzt einmal der erste Effekt. Die Gaspreise sind, glaube ich, auch um bis zu 50% gestiegen. Da werden viele noch schauen, was dann wieder auf der Rechnung draufsteht. Auch das betrifft uns direkt. Und indirekt, wir haben es vorher schon erwähnt, diese ganzen globalistischen Lieferketten, alles was aus China und anderen Ländern reinkommt, das wird teurer werden. Was heißt das für uns? Die Inflation wird noch mehr steigen, ja, unsere Regierung muss noch mehr lügen, weil ich glaube ihnen auch die 2% nicht, die da jetzt erzählt werden. Jeder weiß ja, wie teuer es ist. Man kann sich bald keine Semmel beim Bäcker mehr kaufen. So schlimm ist es meines Erachtens. Vor allem für die alten Menschen, die mit kleinen Pensionen auskommen müssen. Also wir werden finanziell betroffen. Das kann man in einer globalisierten Welt nicht verändern. Es könnte uns zu denken geben, dass wir sagen, naja, wie kann ich mich mehr abkoppeln von solchen Dingen? Brauche ich wirklich die langen Lieferketten? Kann ich Produktion wieder im eigenen Land machen? Also über einen Rattenschwanz politischer Entscheidungen. Ich müsste aufhören zum Beispiel, dass ich Arbeit so hoch besteuere. Ich müsste den Menschen Raum zum Atmen geben, zum Leben, kreativ sein, Dinge selbst bauen, nicht alles im Ausland zu kaufen. Also es könnte auch eine Chance sein aus dem Punkt heraus, nicht mit dieser Regierung, aber andere politische Kräfte verstehen das mit Sicherheit, dass man mehr national denken muss, weil dann wird man auch solche Dinge mehr überstehen. Wo ich nicht glaube, dass es für uns jetzt ad hoc ein Problem gibt, ist, dass wir direkt in diesen Krieg eingreifen. Ich glaube auch, dass iranische Raketen nicht auf Österreich gefeuert werden. Was passieren kann, und dafür haben wir leider jetzt keine Zeit, haben wir gerade gesagt, wir könnten vom Terror betroffen sein. Der Iran ist eine Terrornation. Das muss man ins Kalkül auch mit eindenken, wenn man sagt, ist dieser Krieg gerechtfertigt oder nicht? Ist ein Krieg gegen ein Land gerechtfertigt, der überall auf der Welt Terrorzellen hat und überhaupt kein Problem damit hat, Menschen zu ermorden? Einfach so. Ja. Kann man drüber nachdenken, ob das vielleicht etwas gerechtfertigter ist. Und davor sind wir bedroht. Es kann sein, dass überall diese Schläferzellen aufwachen. Nur muss man auch sagen, wer ist denn schuld dran, dass die da sind? Ist es primär der Iran, der diese Schläferzellen entsandt hat? Oder sind es unsere korrupten Regierungen, die jeden über die Grenze gelassen haben, ohne jeglichen Background-Check? Wir haben alle möglichen kriminellen Folterknechte aus dem Nahen Osten in unsere Länder gelassen. Wir wissen nicht, wer da ist. Wir wissen nicht, wie die heißen. Wir wissen teilweise nicht, wo sie wohnen. Und dann gibt's hin und wieder so Waffenfunde wie in Deutschland, dass man sieht, ja, die haben sich schon Kriegswaffen zurechtgelegt, dass sie dann alle möglichen Dinge und Terroranschläge durchführen können. Aber ist da der Iran primär dran schuld? Oder sind es unsere korrupten Regierungen, die nicht gewillt sind, obwohl wir ihnen so viel Steuergeld zahlen, unsere Grenzen zu schützen und unsere Menschen zu schützen?
Ich glaube, die Frage haben Sie fast schon beantwortet. Florian Machel, Chefredakteur von Report24, herzlichen Dank.
Dankeschön.